Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu dem Gottesdienst, den wir hier gemeinsam feiern wollen. Den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, ich begrüße auch alle, die am Telefon oder im Internet dabei sind. Schön, dass ihr zuhört. Das Thema von dem Gottesdienst oder von der Predigt heute ist, was uns die Geschichte Israels lehrt. Und Gerhard Hofses wird uns dazu was erzählen. Vielen Dank dafür. Ja, zu den Abkündigungen gibt es zu sagen, dass gerade Ferien sind und deswegen viele Kreise pausieren. Also Krabbelgruppe findet nicht statt, Kinderstunde auch nicht, Teenkreis auch nicht, beziehungsweise unregelmäßig. Wir sprechen uns ab, wann was stattfindet und wann nicht. Dann ist am Mittwoch wieder Bibelstunde um 19 Uhr. Und da ist eine Fragestunde wieder geplant, wie jeden ersten Mittwoch im Monat. Es gibt bisher eine Frage, die soll sehr interessant sein, aber es wäre sicher auch noch Platz für mehr Fragen. Also wenn ihr noch andere Fragen habt, bringt sie mit oder am besten werft sie jetzt schon in die Fragebox ein, die, wenn ihr da die Tür rausgeht, direkt links steht. Dann kann sich der Rainer Wagner auch besser darauf vorbereiten und auch bessere Antworten geben. Ja. Am Montag ist auch wieder das Predigerseminar um 19 Uhr. Genau, die bisher da waren, dürfen da sehr gern wiederkommen und dann machen wir weiter. In einer Woche am Sonntag ist auch wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr, wie gewohnt. Ja, dann wollen wir starten mit einem Lied, die Nummer 326, Strophen 1 bis 3. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Die Schriftlesung für heute steht im Römerbrief, Kapitel 11, die Verse 1 bis 6. Da redet Paulus unter anderem über sich. Also wenn er ich sage, meint er sich selbst in Paulus. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Auf keinen Fall, denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams, vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Doch wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die vor Baal das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Rest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Ja, wir haben heute auch einen Kindergottesdienst und alle Kinder sind eingeladen, nach dem nächsten Lied hochzugehen. Vielen Dank für die, die das immer machen. Ich bete noch für die Kinder und auch für den Gottesdienst. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass du lebendig bist und zu uns reden möchtest. Danke, dass du dafür den Gottesdienst gebrauchen willst, auch den Kindergottesdienst, dass du den Kindern ganz groß wirst und sie dich verstehen dürfen und in ihr Herz aufnehmen können. Segne du dafür die Zeit oben, schenk die richtigen Worte und den richtigen Umgang. Mach uns auch hier bereit, auf dein Wort zu hören und auch danach zu handeln. Du siehst, wer jetzt nicht da sein kann, wer unterwegs ist oder krank ist. Ich bitte dich auch dafür, dass du ihnen ganz nahe bist und dass sie wissen und merken dürfen, du sorgst um sie. Amen. Als Lied vor der Predigt wollen wir singen, Herr, wohin sonst? Das Lied wird angestrahlt, weil es nicht im Buch ist.
Ja, guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Bevor wir direkt einsteigen, ist ein kleines Geständnis von meiner Seite vonnöten. Ich war vor 8 Wochen so ungefähr hier und habe die beiden Predigteile Israel 1 und Israel 2 schon an einem anderen Ort gehalten. Und irgendwie ist in einem gewissen Alter, verwechselt man manchmal was. Und ich war der Meinung, ich hätte Israel 1 hier schon gehalten und habe Israel 2 gehalten. Und manche von euch haben das gemerkt. Und Lothar und der Bruder Rainer, die haben mich ermutigt, jetzt trotzdem nochmal einfach den ersten Teil, der eigentlich der grundlegende ist, euch heute zu bringen. Und deshalb, wenn das eine oder andere schon mal gefallen ist, weil das in Israel 2 als Vorspann war, dann seht mir es einfach nach. Wiederholung ist ja die Mutter der Pädagogik. Ja, die Predigt oder die beiden Predigten sind eigentlich aus persönlicher Betroffenheit entstanden. Manchmal muss man auch in der einen oder anderen Predigt seine ganz persönliche Biografie verarbeiten. Und diese Predigt hat was mit meiner Biografie zu tun. Und es ist vielleicht aus dem Grund auch eine der Predigten, die mich persönlich in der Vorbereitung mehr umgetrieben hat als die allermeisten der Predigten, auf die ich mich schon vorbereitet habe. Und das muss ich euch ein bisschen erklären, ein bisschen erzählen. Schon sehr früh in meiner Jugend, vielleicht war ich 11, entstand in meinem familiären und gemeindlichen Umfeld eine große Liebe zu Israel und allem, was damit zusammenhängt, zum Judentum und auch zum jüdischen Glauben speziell. Die gesamte Geschichte Israels und des Judentums von der Antike bis zur Gegenwart war Gegenstand intensiver Auseinandersetzung, Beschäftigung. Man hat sich ganz viel mit dem Thema Israel und Judentum beschäftigt. Das hing auch damit zusammen, dass eine große Betroffenheit war mit der Aufarbeitung des Holocaust-Geschehens. Und Neustadt, wo ich herkomme, hat ja eine besonders unrühmliche Rolle gespielt im Dritten Reich. Die meisten von euch werden das wissen. Neustadt war der Dienstsitz des Gauleiters Bürgel. Und Bürgel war einer der schlimmsten Gauleiter Deutschlands. Er hat als erster nach Berlin gemeldet, der Gau Saarpfalz ist judenrein. Und das war, bitte?
An Hitlers Geburtstag.
An Hitlers Geburtstag, ja. Und es war in vielerlei Hinsicht an anderen Stellen auch sichtbar, dass Neustadt hier, also in der Reichskristallnacht ist sowohl die Synagoge als auch das jüdische Altersheim in Neustadt abgebrannt. Im jüdischen Altersheim sind 3 Frauen verbrannt und die Feuerwehr hat zugeschaut. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Und das hat meine Eltern und auch der Kreis, wo ich herkam, veranlasst, dann in dem neuen jüdischen Altersheim auch immer wieder Leute zu besuchen und ein bisschen was als Signal zu geben. Wir sind beschämt darüber und wir möchten euch um Vergebung bitten. Es hat sich dann so entwickelt, dass der Rabbiner des Altersheims in Neustadt, da war eine Synagoge dabei, der hat uns dann oft besucht und es war ein reger Austausch. Und mich persönlich prägte als Jugendlicher die Beschäftigung mit dem Thema Israel immer mehr. Und es hatte ganz viel Gutes und ich durfte sehr viel davon lernen. Und oft besuchte ich mit Leuten aus dem gemeindlichen Umfeld den Schabbat-Gottesdienst in Neustadt in der Synagoge. Und zu hohen Festen waren wir eingeladen, zu Pessach, zu Yom Kippur, zu Rosh Hashanah, zu Purim, zu Chanukka. Und so war das ein immer engerer Austausch. Und ich kannte zu dieser Zeit auch die jüngere israelische Geschichte aus dem FF. Ich glaube, ich kannte alle aktuellen Kabinettsmitglieder Israels zu der Zeit auswendig. Und ich durfte mit 16 Jahren schon zum ersten Mal in Israel sein. Und ich hatte den Eindruck, und das vielleicht mal an die Adresse der Jüngeren hier, ich hatte den Eindruck, je mehr ich über Israel weiß, je mehr ich mich hier profilieren kann, je mehr ich da mitreden kann, umso mehr fühlte ich mich in meinem persönlichen Glauben bestätigt. Das wird bei euch Jugendlichen heute vielleicht was anderes sein. Aber ich wollte euch das einfach mal so weitergeben, dass man oft in eine Situation kommt, wo man bei sich und in sich selbst Bestätigungen findet, ja, ich bin ja einer, der dazugehört. Ich bin ja einer, der glaubt. Und dann kam ich mit 22 Jahren in eine schwere Lebenskrise. Und mir war mit einem Schlag klar, ich weiß noch, ich bin morgens aufgewacht und ich wusste, ich habe keine persönliche Beziehung zu Gott, zu meinem Heiland. Und ich brauche nicht irgendein Wissen, auch nicht irgendein Spezialwissen, sondern ich brauche einen lebendigen Heiland. Ich brauche Heil. Ich brauche Wiederherstellung in meiner Not, in meiner Zerrissenheit. Ich brauche Vergebung. Und eine entscheidende Erkenntnis, ich habe dann angefangen, viel zu lesen, eine entscheidende Erkenntnis war, dass Heil, es gibt ja diesen Vers, den Jesus im Johannesevangelium sagt, dass Heil kommt von den Juden und das ist eigentlich falsch übersetzt. Da steht nicht, dass Heil kommt von den Juden, sondern dass Heil kommt aus den Juden. Und er meint damit sich persönlich. Das heißt, auch in meinem Leben rückte jetzt der Herr Jesus in die Mitte, in das Zentrum. Und da dieses Thema auch heute wieder in verschiedentlichen gemeindlichen Auffassungen und in Denken Raum gewinnt, deshalb war das für mich der Anlass, mich da nochmal mit auseinanderzusetzen und das auch weiterzugeben. Weil ich nehme das so wahr, in der heutigen evangelikalen Landschaft ist auf der einen Seite eine Bewegung hin zu mehr Öffnung, zu mehr Freiheit, zu mehr liberalem, nennen wir es mal so, liberalem Gedankengut. Und auf der anderen Seite eine Verengung in mancherlei Hinsicht und auch das Thema Israel, auch das Thema Gebräuche wieder einführen, das spielt eine große Rolle bei uns. Nicht überall, aber an manchen Orten nehme ich das wahr. Und dieses Bestreben ist ja gut. Man will zurück zu den Wurzeln, man will sich ernstlich mit der Bibel und der Relevanz für unser Leben auseinandersetzen. Aber gleichzeitig birgt es die Gefahr, dass sich die Mitte verschiebt. Dass wir Dinge und Menschen, in dem Fall das Volk Israel, in die Mitte schieben, als hätte es eine eigene Heilsbedeutung. Neben dem Heiland selbst. Und deshalb möchte ich versuchen, etwas über dieses Thema zu sagen und dieses Spannungsfeld aufzunehmen. Und es wird nicht alles gelingen, weil vieles auch biografisch gefärbt ist. Deshalb bitte ich euch, prüft es alles, nehmt es für euch wahr, studiert in der Bibel, ob sich's also verhält und findet dazu eure ganz persönliche Haltung. Ich möchte jeweils einen Aspekt aus der Geschichte Israels aufgreifen und dann versuchen, eine Querverbindung zu dem Leben als Gemeinde, aber auch zu unserem Leben als einzelner Jünger Jesu zu ziehen. Und die Geschichte Israels beginnt, wie könnte es anders sein, beginnt mit Abraham. Abraham ist der Beginn der Heilsgeschichte im engeren Sinn. Und sie beginnt damit, dass Gott zu Abraham sagt, Wo muss ich draufdrücken? Ah, dann schaut es gerade von Ihnen aus vor. Der erste Klick hat funktioniert. Ja, ich mache mal weiter so lange. Die Heilsgeschichte beginnt damit, dass ganz unvermittelt aus dem Nichts sich der ewige Bundesgott meldet bei einem Mann, der bis dahin Götzendiener war. Und er sagt zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Die ersten 11 Kapitel der Bibel sprechen von der Urgeschichte aller Menschen. Und in diesen 11 Kapiteln ist ein dramatisches Gefälle. Es geht in jedem Kapitel, wirkt sich der Sündenfall dramatischer aus. Und jetzt, in 1. Mose 12, beginnt mitten in diese Geschichte des Niedergangs, beginnt Gott sich zu melden, indem er sich bei einem Menschen meldet und ihn anruft und sagt, geh aus deinem Land. Und das ist die erste Frage. Wieso wendet sich jetzt Gott einem einzelnen Menschen und mit Abraham eigentlich einem einzigen Volk dieser Welt zu? Und die Antwort ist sehr prägnant zusammengefasst. Und zwar in 5. Mose 7, Vers 6 bis 8, da heißt es, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Und jetzt kommt's, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, seinen Bund, sein Versprechen, Abraham, den er euren Vätern geschworen hat. Für die Erwählung Israels gibt es also einen ganz starken, aber letztlich unerklärlichen Grund, weil ich euch geliebt habe. Das ist jetzt die Überschrift über die ganze Geschichte Israels. Dieser Satz, weil ich euch geliebt habe, der darf jetzt in unserem Hinterkopf bleiben für den Rest der Predigt. Diese Überschrift bestimmt jetzt alles. Alles, aber auch wirklich alles, was ab jetzt zwischen Gott und Israel geschieht, trägt diese Überschrift. Und das wird sich nie mehr ändern, weil der Eid Gottes dahinter steht. Deshalb haben wir die Schriftlesung aus Römer 11 gehört, wo wir das einfach wahrnehmen, dass auch Paulus im Neuen Testament sagt, wenn es aus Gnade ist, dann kann der Bund nicht hinfallen. Noch einen Grund nennt Mose hier für die Erwählung Israels und der wirkt auf uns auf den ersten Blick fast ein bisschen komisch. Er sagt nämlich, nicht weil ihr das größte und das stärkste Volk seid, sondern weil ihr das kleinste und geringste Volk seid. Und auch das nimmt Paulus wieder auf im Neuen Testament, wenn er 1300 Jahre später sagt, das Unedle. Ah ja, super, dankeschön. In 1. Korinther 1 sagt dann Paulus, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Auf das ich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Und an dieser Stelle wollen wir den ersten Bezug zum Leben der neutestamentlichen Gemeinde und auch zu unserem persönlichen Leben herstellen. So wie wir bei Israel sehen, es gibt nur einen einzigen Grund für die Erwählung dieses Volkes, so gibt es auch für deine und meine Erwählung nur einen einzigen Grund, weil er dich liebt. Und es ist so wie bei Israel, das wird nie mehr aufhören. Und es ist der sichere Grund, auf dem wir stehen. Nicht eine Qualität in dir oder im Volk Israel hat Gott herausgefordert, dich und mich zu erwählen oder das Volk Israel zu erwählen, sondern das kann man nicht erklären. weil er dich lieb hat. Und diese Liebe hat ihn ans Kreuz gebracht. Und wie wird der, der sich am Kreuz für uns hingegeben hat, uns jemals wieder loslassen können? Oder sein Volk Israel wieder loslassen können? Das ist der tiefste Grund für die Heilsgewissheit. Sie liegt außerhalb von uns, aber dort fest und gekrönt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das jetzt festhalten. Keine Qualität in uns oder in Israel ist der Anlass gewesen. Ich dachte damals immer, in dieser Zeit, als ich so ganz intensiv mich mit Israel und alles, was damit zusammenhing, auseinandersetzte, da dachte ich immer, es muss doch irgendeinen Grund geben, dass Gott sich jetzt Israel zuwendet. Es muss doch irgendwo in dem Volk was sein, was Gott jetzt veranlasst hat, sich diesem Volk zu... Also, die Juden, die haben jede Menge Nobelpreisträger. Ich bin ein ganz begeisterter klassischer Musikfan. Also die ganz großen Geiger und Pianisten dieser Welt, die waren zu der Zeit, das waren alles Juden. Ja, Yehudi Menuhin, Leonard Bernstein, Yitzhak Perlman und die ganzen großen Musiker. Das waren übrigens aus der heutigen Ukraine, ganz viel aus Odessa, die großen Geiger auch. Und ganz viele schlaue Leute. Und ich dachte immer, irgendwas muss es damit zu tun haben. Aber die Bibel erklärt uns, nee, es war, und wir werden nachher drauf kommen, es hat einen ganz, ganz anderen Grund, warum sich Gott Israel zugewendet hat. Und es ist oft so, auch in unserem eigenen Leben, nicht unsere Qualitäten qualifizieren uns für Gottes Liebe und sein Erwählen, sondern oftmals gerade unser Unvermögen. Und das ist ja das, was wir uns immer wieder auch lesen in seinem Wort. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Unser Unvermögen qualifiziert uns als Kandidaten der Liebe Gottes. Das ist zwar nicht rühmlich, aber es ist auch sehr entlastend. Ich muss nicht ständig an mir runtergucken, ob ich jetzt irgendeine Qualität habe, die jetzt Gott veranlasst, mit mir einen ganz bestimmten Weg zu gehen. Und ganz interessant ist, wenn wir bei Israel irgendeine Qualität voraussetzen, das hat eine große theologische Bedeutung, weil dann machen wir das bei uns selbst und auch bei anderen so, dass wir im Hinterkopf doch Bedingungen haben, aufgrund derer sich Gott uns zuwenden soll oder muss. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich auf der einen Seite Voraussetzungen unterstelle, dann natürlich auch auf der anderen Seite. Und das legt unser Grundverständnis von Gnade offen. Ist Gnade wirklich bedingungs- und voraussetzungslos oder ist sie doch an irgendeine Qualität gebunden? Der zweite Schritt, der erste Schritt war, was hat Gott eigentlich veranlasst, sich jetzt einem Volk zuzuwenden, einem Menschen? Der zweite Schritt, was ist jetzt der Sinn der Erwählung Israels? Und jetzt wird's spannend. Dazu lesen wir in 5. Mose 8, Vers 1 und 2. Also das 5. Mosebuch ist ja eine Rückschau auf den Auszug aus Ägypten. Das sind Predigten, die Mose dem Volk vor dem Übergang ins verheißene Land auf der Ostseite des Jordan gehalten hat. Mose predigt dem Volk Israel, was alles jetzt auf dem Weg aus Ägypten bis ins Land Kanaan passiert ist. Und da sagt Mose in 5. Mose 8, Vers 1 und 2, und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, und jetzt kommt's, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Zwei, drei Gedanken zu diesem Vers. Die erste Erkenntnis, es war Gott selbst, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat. Das ist auch für unser Leben immer wieder ein tröstlicher Gedanke in den Wüsten unseres Lebens. Gott führt uns durch die Wüste. Die zweite Erkenntnis, er ist auch und gerade in der Wüste dein Gott. Bedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. Und die dritte Erkenntnis, das gilt auch für unser Leben, das Herz soll offenbar werden. Es soll offenbar werden, was im Herzen Israels ist. Und diese Dramatik, die erlebt Israel jetzt seit über 3000 Jahren. Und ich möchte jetzt im Schnellflug 4 Stationen der Geschichte Israels mit euch überfliegen, die das jetzt ein bisschen zeigt. Die erste Station war der Auszug aus Ägypten. Kurz nach dem Auszug aus Ägypten, das war, also Pfingsten war am 50. Tag nach dem Auszug aus Ägypten, da wurde die Tora gegeben. Kurz darauf kommt Mose vom Berg runter und dann ist das passiert, was hier steht. Und das ist jetzt der erste Hinweis auf das Kundwürde, was in deinem Herzen ist. Da heißt, sie sind schnell, sagt Gott zu Mose, sie, dein Volk, Israel, sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk, damit kund werde, was in deinem Herzen ist. Zweites Schlaglicht, die Richterzeit. Das Buch der Richter, wer das schon mal in einem Zug durchgelesen hat, man schafft es fast gar nicht, das in einem Zug durchzulesen. So schlimm und dramatisch sind die Begebenheiten, die da passieren. Es sind 7 Zyklen in der Geschichte Israels, die sich in dieser Zeit mit fremden Göttern einließen und ihren Gott Yahweh, den Bundesgott, verließen. Und jedes Mal erbarmt sich Gott wieder, indem er einen Richter erweckt und Israel vor seinen Feinden errettet. Und dann kommt der nächste Zyklus. Und es geht so durch das ganze Richterbuch. Und es hört sich dann so an, im Richter 2, Vers 18 und 19, das ist so noch die Überschrift über das Richterbuch. Wenn aber der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter, und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn es jammerte den Herrn ihr Wehklagen über die, die sie unterdrückten und bedrängten. Wenn aber der Richter gestorben war, so fielen sie wieder ab und trieben es ärger als ihre Väter, indem sie anderen Göttern folgten, ihnen zu dienen und sie anzubeten. Sie ließen nicht von ihrem Tun noch von ihrem halsstarrigen Wandel. Das dritte Schlaglicht, die Zeit der Könige. Das ist eine Aufstellung der Könige Israels. Also ganz unten die Propheten, die jeweils zu den Königen gehören, und ganz oben, also hier unten die Propheten Judas, oben die Propheten Israels und in der zweitoberen Reihe die Könige Israels und in der zweitunteren Reihe die Könige Judas. Und die schwarzen Könige sind alle die, von denen es heißt, und sie taten, was dem Herrn übel gefiel. Also wenn ihr das Richterbuch, die Königebücher lest, und dann steht ja ganz oft, und dann kam der und der König, und er tat, was dem Herrn übel gefiel. Und das ist im Nordreich Israel durchgängig. Im Südreich gibt es den einen oder anderen Lichtblick. Und in der Zeit der Könige, ich lese mal eine Stelle beispielhaft vor, aus 1. Könige 15, Vers 1 bis 3. Im 18. Jahr des Königs Jerobeam, des Sohnes Nebats, wurde Abia König über Juda und regierte 3 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Maacha, eine Tochter Abishaloms. Und er wandelte in allen Sünden seines Vaters, die dieser vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Das ist die Zeit der Könige. Es war das dritte Schlaglicht. Auszug aus Ägypten, Richterzeit, Zeit der Könige. Was ganz besonders in der Geschichte Israels, waren die Propheten. Jede Religion dieser Welt hat Priester und Opfer. Aber das Prophetentum, das war was ganz, das war ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es nur in der Bibel. Dass Gott sich meldet bei einem Volk, wie es in dem Fall war, und Propheten in die Zeit hineinsprechen, das gibt es nur in der Bibel und auch in der neutestamentlichen Gemeinde, in dem Sinn, dass Prophetie die Gabe ist, in eine ganz spezifische Situation ein Wort Gottes hineinzusprechen. Und die Zeit der Propheten hat früher begonnen, aber der erste große Schriftprophet ist der Prophet Jesaja. Und Jesaja hat 66 Kapitel, 39 bilden das Alte Testament ab, sowie 39 Bücher im Alten Testament wir vorfinden, 27 Bücher bilden das Neue Testament ab und Jesaja 40 ab dem symbolischen Neuen Testament beginnt mit tröstet, tröstet mein Volk. Nur mal so zum drüber nachdenken. Und dieser Jesaja beginnt sein Jesaja-Buch mit folgender Aussage. Und das, man könnte sagen, das ist das Fazit dessen, wo Mose sagt, auf das kund würde, was in deinem Herzen ist. Da sagt Jesaja im ersten Kapitel, dies ist das Gesicht, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Also wir könnten jetzt zurückblättern auf die Liste der Könige und könnten gucken, wo das war. Das war 739 vor Christus, als Jesaja berufen wurde. Höret ihr Himmel. Also wie in einem Gerichtsprozess ruft er den Himmel an als Zeuge. Höret ihr Himmel und Erde nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Das ist das Fazit, das jetzt Jesaja zieht. Und ihr könnt euch vorstellen, als ich dann so mit 22, als ich in meine Lebenskrise kam, auf diese Verse gestoßen bin, dann hat sich mein Bild von Israel gewandelt. Weil ich habe mich plötzlich in Israel wiedererkannt. Und das ist jetzt das, was wir für uns an diesem Morgen auch nachvollziehen dürfen. In kleinen Schritten. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle jetzt einen Exkurs machen. Einen kleinen Exkurs. Weil wir könnten jetzt einem großen Missverständnis unterliegen. Wir könnten jetzt dahin kommen, dass wir uns nur noch mit unserer Verlorenheit selbst bespiegeln. Mit dem, was alles, so wie in dem Volk Israel, wir jetzt auch in uns vorfinden. Dass wir uns baden in all den Dingen, die wir an uns finden, die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das ist mir ganz wichtig heute Morgen, das ist nicht biblische Sündenerkenntnis. Und deshalb müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, dass wir nicht in die falsche Richtung denken, dass wir auch da biblisch fundiert bleiben. Wenn die Bibel von Sünde, von Verlorenheit, von der totalen Verderbtheit des menschlichen Herzens spricht, dann tut sie das nie, gar nie, ohne das in Bezug auf Gott zu denken. Und sie tut es auch nie, ohne den Wert, den Gott dir damit gegeben hat und mir, dass er dich ins Leben gerufen hat, zu schmälen. Du bist ein Gedanke Gottes und die Tatsache, dass er dich und mich ins Leben gerufen hat, das ist schon ein Riesengeschenk. Wir dürfen jetzt das nicht in einen Topf werfen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir Sünde immer aus der Beziehung zu Gott denken, nicht aus der Beziehung zu uns selbst. Und die Bibel spricht nicht in erster Linie von Fehlern in der Ethik. Die Bibel spricht nicht in erster Linie davon, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht und das und das und das. Sondern die Bibel spricht immer von dem Bruch der Beziehung. Wie es hier heißt, ein Ochse kennt seinen Herrn. Das Wort, das hier steht für kennen, das heißt im Hebräischen Yada. Das meint viel mehr als kennen. Das meint innerste Beziehung haben. Das ist das gleiche Wort, das für die eheliche Gemeinschaft benutzt wird. Also wenn zwei Menschen sich so nahe kommen wie sonst nie, dann steht da das Wort Yada. Und das, was Gott beklagt hier, das ist, dass Israel den Bund gebrochen hat. Die Beziehung, die gebrochen wurde, steht im Hintergrund. Die tiefste Lebens- und Liebesgemeinschaft, die Gott mit seinem Volk wollte, die ist zerbrochen. Und der gleiche Jesaja sagt ein paar Kapitel später, der Herr sprach, weil dieses Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist. Das beklagt Jesaja. Er beklagt nicht, dass das und das und das in deinem Leben schiefgegangen ist, sondern das ist die Sünde. Ich möchte fast so weit gehen und sagen, Gott interessiert sich gar nicht für unsere alltäglichen kleinen Unfälle, sondern er will dein Herz, er will die Beziehung zu dir. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, was ich versucht habe, mit diesem Bild hier abzubilden. Wir alle haben ein inneres Bild von uns, wie wir gern wären. Also ich wollte immer ein großer Musiker sein, habe es nie geschafft. Wollte auch immer ein großer Fußballer sein, jetzt ist es rum. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die nicht so offenkundig sind. Ich wollte in ganz vielen Dingen mich auch persönlich weiterentwickeln. Und dann ist es einfach nicht gelungen. Ein Schritt vor, einen halben zurück, manchmal zwei zurück. Kennt ihr das? Und das, was wir gerne wären, vor den anderen und vor uns, in sozialer, in ethischer oder in intellektueller Hinsicht, es schwebt so über uns. Und jetzt vergleichen wir dieses Idealbild, das wir von uns haben, mit unserer aktuell erlebten Realität. Und die Differenz, die Abweichung davon, das halten wir für Sündenerkenntnis. Ist das nachvollziehbar? Und das ist genau nicht Sündenerkenntnis. Das macht dich depressiv. Das macht uns krank. Weil dann rennen wir immer was nach, was wir nie erreichen. Sündenerkenntnis im biblischen Sinn macht nie depressiv, weil sie aus der Gottesbegegnung kommt. Und da, wo wir Gott begegnen in unserem Leben, da, wo Israel Gott begegnet, wie hier bei dem Propheten Jesaja, da kommt es zum Knall. Aber nicht, weil Gott unser Unheil will. Und wir haben das erste Kapitel von Jesaja gelesen, ihr erinnert euch, dieses schreckliche Fazit. Der gleiche Jesaja sagt ein paar Verse später, also 15 Verse später, das sagt Jesaja im Auftrag Gottes, also zuerst sagt er, ein Ochse kennt die Krippe seines Herrn, aber mein Volk kennt es nicht. Ein paar Verse später sagt er, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, so soll sie doch wie Wolle werden. Also so nah zusammen ist in der Gottesbegegnung die Erkenntnis, ja, ich bin aus diesem Bund, den Gott mit mir schon immer wollte, rausgefallen. Ich bin in Aufruhr, in Feindschaft gegen Gott. Nur um dann zu hören, Wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wisst ihr, das ist ein Vorgang in der Gottesbegegnung. Wir können Gott gar nicht anders begegnen als Richter und als Heiland. Und immer ist Sündenerkenntnis mit Sündenvergebung verbunden. Weil die Überschrift immer noch ist und weil er euch geliebt hat. Das steht im Hintergrund. Seine Treue. Und ihr erinnert euch, das ändert sich nie. Und deshalb gibt er nicht auf und sucht den Crash in unserem Leben. Der Crash, der uns zum Heil wird. Wir sind immer noch beim zweiten Schritt. Was ist also das Ziel der Geschichte Israels? Ich habe euch diesen Eimer mitgebracht. Ich habe ihn nicht mitgebracht, ich habe ihn vergessen. Ich hab ihn hier vorhin bekommen. Und das Ziel der Geschichte Israels ist eigentlich nicht, dass jetzt die großen Qualitäten Israels zum Vorschein kommen, sondern wenn wir uns vorstellen, dieser Eimer symbolisiert jetzt alle Menschen, alle Völker. Und dann ist das Ziel Gottes mit Israel, wenn ich jetzt wissen will, was in diesem Eimer drin ist, was mache ich dann? Ich habe hier ein sauberes Glas. Dann fasse ich in den Eimer rein und halte das ins helle Licht. Jetzt weiß jeder, was in dem Eimer ist. Und das ist der Vorgang der Erwählung Israels. Gott greift in den Eimer der Völker, um an einem Volk zu zeigen, so sind alle. Das ist der tiefste Sinn der Geschichte Israels, wäre jetzt nur die halbe Wahrheit. Der dritte Schritt kommt jetzt gleich, aber wir müssen diesen Schritt noch aushalten. Am Beispiel Israels will Gott jetzt zeigen, wie dein und mein Herz beschaffen ist. Und er zeigt jetzt, wie groß die Katastrophe von 1. Mose 3 bis 11 ist. Und ab jetzt, wenn du und ich das Alte Testament lesen und die schrecklichen Dinge von Israel lesen, wenn wir von dem Götzendienst Israels lesen, dann lasst uns aufhören zu sagen, guck mal, was die alles gemacht haben. Oder wenn wir um uns herum gucken, zu schimpfen, uns zu entrüsten über die anderen Menschen, guck mal, was die alles machen. Sondern dann sehen wir an diesem Glas, wie unser eigenes Herz ist. Das kann uns demütig machen gegenüber Israel, gegenüber unseren Mitmenschen. Und jetzt kommt der dritte und letzte Schritt. Und das ist jetzt das Evangelium. Das ist jetzt die Herrlichkeit Gottes. Auf einen Punkt gebracht. Wenn dieses Glas jetzt das Volk Israel symbolisiert. Und dann heißt es bei der Geburt des Heilandes, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und wo ist er geboren? Mitten in seinem Volk. Und was heißt es? Genau in dieses Glas. Nicht in ein sauber geputztes Glas. Genau in dieses Glas. Da will jetzt der Heiland rein. Das ist das Wunder der Treue, der Gnade Gottes. Dass er in dein und mein Glas rein will. Und egal was da schwimmt und was da. Genau da will er rein. Überschrift war immer noch. Und weil er euch geliebt hat. Und Johannes beschreibt das so im ersten Kapitel. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das ist die Herrlichkeit Gottes, dass er jetzt Wohnung macht. In deinem und meinem Glas, dass er Wohnung macht in seinem Volk Israel. Und wie wir es in der Lesung gehört haben, Gott hat sein Volk nicht aufgegeben. Und das ist die Bedeutung Israels, nicht irgendeine Qualität. Gott wird verherrlicht darin. Nicht ein Volk oder wir als Einzelne, sondern er offenbart sich so, wie er ist in seinem Wesen. Und das ist sein Ziel. Und wenn er da reinkommt in das Glas, dann ändert sich auch das ein oder andere Stück für Stück in unserer Auffassung, in unserer Ethik. Dann darf das eine oder andere neu werden, weil der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist uns Dinge ins Licht stellt, von denen wir wissen, ja, da darf ich jetzt seinem Geist Raum geben, dass er mich verändert. Und das ist keine Bedingung, so nach dem Motto, dass einer zu dem anderen sagt, wenn du nicht dann, sondern das ist das stille Wirken Gottes in unserem Leben, wo wir uns auch als Geschwister gegenseitig zur Hilfe werden dürfen. Und das ist das Ziel und der Wunsch Gottes an diesem Morgen, dass er dorthin darf, vielleicht, wo das Glas am dreckigsten ist. Ich kenne eine Geschichte, da war in London war ein ganz berühmter Maler. Und der ging mal durch die Stadt und dann saß ein total verlumpter Bettler am Weg. Dreckig, verlaust, zerrissene Kleider, ein Jammerbild. Aber der hatte so, der Maler hatte so Feuer gefangen für das Bild, das der abgab, dass er sich vor ihn gestellt hat und gesagt, dich will ich malen. Bitte komm morgen in mein Atelier. Und der hat sich ganz arg gefreut und ist dann am nächsten Morgen überall hingegangen, hat sich tolle Kleider ausgeliehen, hat sich gewaschen, hat sich gekämmt, hat sich rasiert. Und dann klingelt er bei dem Maler und der Maler sagt, wer sind Sie? Da sagt er, ich bin der Bettler von gestern. Nö, hat gesagt, das sind Sie nicht. Ja, ich habe halt gedacht, ich muss mich jetzt schön machen. Und dann hat er gesagt, ja, ich wollte Sie ja als den Bettler malen. Versteht ihr die Symbolik? So ist es oft, wenn wir denken, wir können nicht so mit unserem Glas, wie wir sind, zu unserem Heiland kommen. Dann frisieren wir uns und machen uns schön. Und das ist aber gar nicht gemeint. Und deshalb lass ihn in dein Glas hinein, so wie es ist. Und Johannes sagte so, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Kind sein, wieder in persönlicher Beziehung zu unserem Schöpfer sein. Das ist das Evangelium. Ich möchte noch beten. Lieber Jesus, wir möchten dir danken für dein Heil, das uns geoffenbart ist in deiner Ankunft. Herr Jesus, hab Dank, dass diese Welt in deiner Hand liegt. Und hab Dank, dass du, der Herr, der Allerhöchste, der Herr aller Herren, der König aller Könige bist. Und dass du gleichzeitig das Lamm von Golgatha geworden bist. Keiner der Herrscher dieser Welt. Niemand wäre das eingefallen. Und du hast dich erniedrigt und gedemütigt bis zum Tod am Kreuz. Herr Jesus, und dort dürfen wir uns wiederfinden als Gefundene von dir. Dort dürfen wir erkennen, dass du dich mit uns verbunden hast und dass du uns niemals loslässt. Und dort dürfen wir auch deine Treue zu deinem Volk Israel erkennen, dass du auch das dein Volk noch zur Ehre und zur Herrlichkeit bringen wirst, aus deiner Treue und aus deiner Gnade. Und so schenke uns an diesem Morgen, dass wir neu unser Leben dir anvertrauen, in froher und dankbarer Gewissheit. Und da, wo wir zerrissen und in Zweifel sind, da komm du selbst mit deinem Trost, richte uns auf und setze unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir danken dir dafür. Amen. Wir stehen auf zum Segen. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Thank you.